Ja, Herr, ich danke dir für Franz und ich bitte dich, dass du jetzt durch ihn sprichst, Herr, dass du ihm deine Ruhe schenkst und dass dein Wort uns berührt.
Da ein Amen drauf. Uiuiui. Bisschen laut. Ich glaube, ihr versteht mich gut. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Zuerst mal herzlich willkommen zu diesem Karfreitag-Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ist alles ein bisschen spärlich geworden heute. Viele fahren in Urlaub, andere sind krank, andere fahren zur Familie, wie auch immer. Aber ist egal. Hauptsache, ihr seid da, oder? Das ist das Schöne. Ach, vielen, vielen Dank für den Lobpreis, Chris. Das passt so richtig zum Karfreitag. Mich hat es richtig erwischt. Ich weiß gar nicht, ob nur ein paar Tränen da sind oder ob das ganze, der ganze Wasservorrat von den Tränen weg ist. Aber es ist gut, so einfach wieder weinen für Jesus, weil er uns so Gutes getan hat. Und meine Überschrift für heute ist Jesus oder Jesu Hingabe für dich. Wie sollte es anders am Karfreitag sein? Und so wie ich euch jetzt begrüßt habe, so machen es viele Moderatoren, so machen es viele Prediger. Man sagt so kurz mal Hallo, grüß euch und so und dann geht es schon langsam irgendwann durch eine Einleitung in die Predigt hinein. Beim Paulus ist es irgendwie ganz anders. Wenn ihr die Briefe durchlest von Paulus, dann geht der gleich in die Vollen. Da schreibt er zwar, dass Timotheus oder Silvanus und wer seine Mitarbeiter sind, auch die Gemeinde grüßen, aber dann geht es so richtig gleich los. Und er spricht fast allen Gemeinden in den Briefen die Gnade und den Frieden Gottes des Vaters und Jesus des Sohnes zu. Und ich habe so auf dem Herzen, dass ich euch heute Morgen die Gnade und den Frieden wirklich zuspreche. Zuspreche, so wie es Paulus getan hat, denn braucht jemand außer mir Gnade? Gibt es da jemand? Wunderbar. Ihr seid alle dabei. Wir sind zwar Begnadigte, aber wir brauchen jeden Tag die Gnade neu. Gnade und Barmherzigkeit folgen mir ein Leben lang, heißt es. Und wir brauchen es auch noch jede Stunde und eigentlich in jeder Situation. Wir merken oft, wenn wir mittendrin stecken, oh Herr, ich brauche deine Gnade, da komme ich sonst nicht durch. Und dann spricht er den Frieden genauso zu. Und ihr Lieben, gerade in unserer heutigen Zeit, keine Nation kann unseren Frieden geben. Keine Partei, kein Politiker, kein einziger Mensch kann uns Frieden geben. Aber wie heißt es im Philipperbrief? Der Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Was soll der tun? Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wie wunderbar ist das? Wenn wir uns an das immer erinnern, dann gehen wir auch in dieser heillosen Welt wirklich gut durch. Und dann ist der Paulus immer noch nicht mit seiner Begrüßung und seiner Einleitung fertig. Und dann sagt er, ich bin dankbar. Wir sind dankbar, wir, der Timotheus und ich und der Silvanus und die ganzen Mitarbeiter, wenn wir was tun, wenn wir für euch beten, sind wir dankbar, dass es euch gibt. Und wir müssen dankbar sein, wir alle hier, dass es das CZM gibt. Und das seit vielen Jahren, über 50 Jahren. Sind wir dankbar für die Gemeinde, dass es sie gibt? Sind wir dankbar für die vier Gemeinden, die wir hier im Haus beherbergen? Sind wir dankbar für die Münchner Gemeinden und alles, was um München und noch weiter hinaus ist? Wir müssen für jede Gemeinde dankbar sein. Und da beginnen wir mit der ersten Folie. Da steht im Galaterbrief 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Und wie schön, ich habe einfach unsere und uns rot gemacht. Er ist für unsere Sünden, hat er sich dahingegeben und er hat uns herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Ist die Welt gegenwärtig böse? Aber er hat es ja den Galatern damals geschrieben. Und über die Jahrhunderte hat sich nicht viel verändert. Es ist immer irgendwo grausam gewesen, böse gewesen, so wie er das schreibt. Und da ist er eben immer noch in seiner Begrüßung drin. Und die Welt, wie gesagt, ist böse, nicht nur damals, sondern auch heute. Und da gehen wir in die nächste Folie. Da habe ich so den ersten Vers noch draufgelassen. Jetzt sind wir schon im zweiten Kapitel. Galater 2, Vers 20. Die Eva hat es vorhin vorgelesen. Da kommen wir vom Uns ins Mich. Da heißt es, und vielleicht legst du deine Hand auf die Brust, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt kommt's, der mich geliebt hat und hat sich für mich dahingegeben. Hey, das muss runtergehen. Wie wenn du was Gutes isst oder was Gutes trinkst. Er hat mich geliebt und er hat sich für mich dahingegeben. Wie wunderbar ist es? Ich habe das früher immer gerne, wenn ich die Moderation hatte, beim Abendmahl erwähnt. Da ist die Hingabe Jesu Christi ganz klar da. Er hat sich dahingegeben. Auch im Philipperbrief steht, wie Jesus sich hingegeben hat. Da heißt es in etwa, ich versuche es jetzt einfach mit meinen Worten, Jesus Christus, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, wurde ein Mensch und er ward gehorsam bis zum Tod, ja, am Tod am Kreuz. Und Gott hat ihm den Namen, der über allen Namen ist, gegeben, damit sich in seinem Namen jedes Knie beugt und jeder Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So in etwa steht es drin, ziemlich genau, sage ich jetzt einmal. Und nimm das für dich, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Nimm das in dein Herz auf, wenn das das Einzige ist, was du dir vielleicht heute merken kannst. Und wenn du der Einzige wärst auf dieser Welt, er hätte es für dich getan. Spurgeon, ein guter Prediger, der hat mal gesagt, nimm diese gesegneten Worte des Apostels und lege sie in deinen Mund und lass sie dort liegen, wie mit Honig gemachte Oblaten, bis sie in deiner Seele schmelzen. Der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wie wunderbar. Gehen wir zur nächsten Folie. Da ist jetzt plötzlich der Epheser. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25. Und da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen. Also Ehemänner, spitzt mal die Ohren. Ihr Frauen natürlich auch. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Wow. Wenigstens ein Ehemann sagt Amen. Die anderen dürfen es auch sagen. Die meisten Leute, vor allen Dingen die Männer, kennen die Verse davor. Da steht, die Frau soll sich dem Manne unterordnen. Das weiß jeder, auch der kein Christ ist, alle wissen das. Und jetzt sind wir aber ein Stückchen weiter. Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, nämlich genauso, wie wir es vorhin gerade behandelt haben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie dahingegeben. Ich weiß, ihr Männer, boah, schließ mich ein, die Messlatte ist ganz schön weit oben. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann kann man nur zur kleinen Entschuldigung sagen, das war Jesus. Das können wir nicht so hundertprozentig erfüllen, aber es ist Luft nach oben. Für uns alle. Ich erzähle euch mal was aus unserem Alltag von Elisabeth und von mir. Letztes Jahr, Ende Juni, haben wir unseren 43. Hochzeitstag gefeiert. Und wir sind mit einer Truppe von insgesamt 12 Leuten nach Italien gefahren. Wir haben Urlaub gemacht und wir sind am Montag angekommen und ich habe zu dieser Gruppe gesagt, am Mittwoch treffen wir uns um 10 Uhr früh am Strand, Einer nimmt das Handy mit, der muss filmen und die anderen müssen Zeuge sein. Die Vorgeschichte ist, meine Frau hat immer wieder mal gejammert, dass ich ihr nie einen Heiratsantrag gemacht habe. Jetzt war ich natürlich irgendwo drin im Schlamassel und habe mir gedacht, wie kommst du dann wieder raus? Ich kann ja die Zeit nicht zurückdrehen, kann nicht sagen, ja, jetzt überleg mal, jetzt sind wir 43 Jahre jünger. Es geht irgendwie nicht. Da kam mir die Idee, ich fand im Internet einen Ring und den tragen wir an unser rechten Ringfinger. Das ist so dargestellt, dass sich da die Leute umarmen, also du siehst umarmende Arme. Und habe mir gedacht, die bestellst du. Und dann habe ich die mitgenommen nach Italien. Und dann war dieser besagte Mittwoch, 10 Uhr früh am Strand. Und der eine hat das Filmen angefangen. Da sage ich, also stellt euch um uns herum. Dann habe ich mich vor die Elisabeth hingekniet und habe gesagt, Schatzi, ich weiß, diesen Heiratsantrag, das kann ich nie mehr so in dem Sinn gut machen. Aber ich will unseren Ehebund erneuern. Ich habe mich niedergekniet, habe die Schachtel aufgemacht mit den Ringen und habe gesagt, ich schwöre dir neue Treue und neue Liebe, bis der Tod uns scheidet, bis in alle Ewigkeit. Und das ist nur eine Idee für Ehemänner, dass wir mal den Frauen was Gutes tun. Ihr könnt ja kreativ sein, es muss nicht so was Ähnliches sein, aber meine Freunde meinen dann auch, jetzt hast du aber die Latte ganz schön hochgehängt. Naja, vielleicht fällt dir was ein, aber liebt eure Frauen. Noch was ganz was Wichtiges. Die Gemeinde braucht gesunde Ehepaare. Die Gemeinde braucht gesunde Familien, damit die Gemeinde von der Seite her schon gesund ist. Das brauchen alle Gemeinden. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt darf die nächste Folie einblenden. Jawohl, da ist wieder der Eingangsvers. Da geht es um das Herausreißen im Galater. Und auch im Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Es heißt hier was, dass Gott herausreißt aus der bösen gegenwärtigen Welt und uns hineinversetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Er reißt uns heraus aus der Macht der Finsternis, aus der teuflischen Macht, wo Satan und die Dämonen regiert haben in unserem Leben, hat er uns herausgerissen und hat uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Wie wichtig ist es und wie gut ist es? Und wir konnten nichts dafür. Gott hat es einfach so geschenkt. Und das ist es, der Petrus, um mal einen anderen zu erwähnen, der hat in seinem Brief erwähnt, es ist genug. Er hat gesagt, es ist genug, dass ihr solche Dinge mitgemacht habt. Unzucht, Unreinheit, Trunkensucht, Rauchen, Drogen, Pornos, was weiß ich, was es alles gibt an Lastern. Es ist genug. Und er hat gesagt, die noch weitermachen, eure Freunde, das befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitmacht. Warum? Weil Gott uns herausgerissen hat und uns ins Reich seines Sohnes gesetzt hat. Welch ein Wunder, welch eine Heilung für jeden Einzelnen von uns. Jeder weiß, woher er gekommen ist. Bitte das nächste Bild oder die nächste Folie. Hier seht ihr was. Es ist genial. Nachdem ich vorher meinte, dass das alles nicht geht, weil die Beamer irgendwie nicht gegangen sind, habe ich das Bild, das ist hinterm Klavier, nur umgedreht. Das Bild hängt in unserem Haus und es weiß keiner, wo es ist. Bloß ich und noch mindestens zwei andere. Naja, da steht Psalm 18, Vers 17. Gott streckte mir seine Hand von oben entgegen und riss mich aus den tosenden Fluten. Er sagt, da streckte Gott mir die Hand von oben entgegen. Ich glaube, dieses Bild zeigt eigentlich klar die Situation mit Petrus. Weil wir sehen da hinten ein Boot. Petrus wollte auf dem See zu Jesus gehen und dann ist er untergegangen und Jesus hat ihn geschnappt. Aber wir können es genauso sehen, wie der David es ausdrückt. Er streckte seine Hand von oben entgegen und riss mich aus tosenden Fluten, aus großen Wassern, heißt es. Das ist so wie eine Vorschattung, wie Gott uns herausgerissen hat aus dem alten Leben. Oder wie auch Gott Jesus aus dem Tod auferstehen hat lassen. Wie wunderbar ist das? Und welch wunderbare Zeichnung, einfach das sehen zu können an einem Bild, das gemalen worden ist. Das ist so eine Vorschattung, sage ich einfach, was David alles schon erlebt hat. Denn in diesem Psalm 18 heißt es, Herr, hilf mir gegen meine Verfolger. Saul und alle, die ihn verfolgt haben. Und Gott riss ihn praktisch aus den Händen der Feinde und hat ihn in die Freiheit gebracht. Nächste Folie bitte. Wir sind nochmal beim Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Versetzt, das ist so ein Wort. Wenn man in der Schule ist und in die nächste Klasse will, muss man Leistung bringen, dann wird man versetzt in die nächste höhere Klasse. Man kann auch versetzt werden von der Hauptschule in die Realschule oder ins Gymnasium hinein. Aber was muss man da tun? Man muss eine Leistung erbringen, damit man ein Stück weit höher kommt. Wir haben hier keine Leistung erbracht, sondern es ist die Gnade Gottes, die uns herausgerissen hat aus diesem Sumpf. Versetzt, da ist mir Schachspielen eingefallen. Wer kann Schach? Na doch, etliche. Ich kann es nicht, aber das ist mir irgendwie eingefallen. Da versetzt man ja auch die Bauern und Springer und Dame und König und was da so gibt. Und ich habe mir vorgestellt, der Feind hat gemeint, der Teufel, er hat Jesus besiegt und hat irgendwie so einen noch gesetzt und hat gesagt, Schach. Und Jesus hat den allerletzten Zug gemacht und hat gesagt, Schachmatt. Ich glaube, das ist so richtig, oder? Aber in der Bibel steht nicht Schachmatt, sondern es steht drin, es ist vollbracht. Halleluja, es ist vollbracht. Und das ist das Wichtige. Er hat uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Die wörtliche Bedeutung für das Versetzen ist umstellen. Vielleicht hast du in deiner Wohnung, sagst, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, jetzt muss ich mal ein bisschen was umstellen, dass es so ein gutes Feeling gibt, dass ich mich wieder wohlfühle in meiner Wohnung. Und ich denke, so ähnlich ist es auch. Gott fühlt sich jetzt richtig wohl, weil dich hat er in sein Reich hineingesetzt, da, wo er dich immer haben wollte. Wie schön ist es. Und im Sinne von versetzt und umgestellt kann man auch verpflanzen sagen. Wie schön ist es zu wissen, okay, da sind wir rausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt und wir sind hineingepflanzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Wir beziehen alle unsere Lebenskraft jetzt von ihm. Wie gut ist es? Wollen wir einfach mal Gott vorerst einmal einen Applaus geben für all das? Und dann komme ich noch zur Kleinigkeit. Es gibt immer so alltägliche Beispiele, die allerdings ein Stück weit hinken, wenn es um die Hingabe Jesu geht. Aber da war eine Geschichte vor Gericht. Wer vor Gericht freigesprochen ist, der ist gerechtfertigt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Zwei Freunde waren da. Die sind im Kindergarten schon zusammen gewesen, dann in der Schule und dann noch auf der Uni. Und danach haben sie sich aber total aus den Augen verloren. Keiner hat den anderen mehr gesehen. Der eine wurde Richter und der andere wurde ein Krimineller, ist auf die schiefe Bahn geraten. Und eines Tages wird der Kriminelle vor den Richter geführt. Und der Verbrecher hat seine Tat begangen und hat sie auch dann, also war dann geständig. Und der Richter hat auf einmal seinen Jugendfreund wiedererkannt. Es war er der Richter und der Freund war der Kriminelle. Und jetzt stand er natürlich vor einem Dilemma. Als Richter musste er Gerechtigkeit walten lassen. Und sein Freund stand vor ihm und den wollte er eigentlich nicht bestrafen. Aber wie gesagt, er musste ja alles richtig tun. Und er verhängte eine Geldstrafe, die angemessen war. Und damit war der Gerechtigkeit Genüge getan. Und dann war die Sitzung beendet. Und anschließend ist der Freund oder der Richter zu seinem Freund gegangen, besser gesagt, und er stellte eben einen Scheck aus in dieser Höhe. Somit hat er die Strafe für ihn bezahlt. Diese Geschichte illustriert ein Stück weit, was Gott für uns getan hat. In seiner Gerechtigkeit verurteilt er uns, weil wir schuldig sind. Aber aus Liebe kommt er in Jesus Christus zu uns, der die Strafe für uns bezahlt. Er ist zugleich Richter und Retter. Wie wunderbar ist es. Er ist Richter und Retter. Ich habe gesagt, vergleiche hinken. Wir hätten keine Geldstrafe verdient, sondern den Tod für unsere Sünden. Das Zweite ist, es hat uns nicht irgendein Freund erlöst, sondern Gott Vater hat uns erlöst. Und das Dritte ist, Gott hat es kein Geld gekostet, sondern seinen einzigen Sohn, der unsere Schuld ans Kreuz trug. Jetzt komme ich noch zu vier Personen, die bei der Kreuzigung waren. Hauptmann, der eine Verbrecher, der ins Paradies kam, Josef von Arimathäa und Nikodemus. Die waren hautnah dran. Der Hauptmann hat bestimmt schon viele Kreuzigungen mitbekommen. Es war bestimmt nicht seine erste. Der hat so viel gehört und gesehen und wirklich hautnah war er dran. Und er hört zweimal, wie Jesus Gott Vater nennt. Er hört, wie Gott sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hört. Er sieht. Kriegt es alles mit und gibt zum Schluss ein Bekenntnis ab und sagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Eine Erkenntnis, die relativ spät ist, aber wir wissen, auch wir können zu ihm kommen und wir wissen nichts mehr über diesen Hauptmann. Ob er den Weg weitergegangen ist, ob er letztendlich irgendwo Buße getan hat nochmal, ob er sich taufen hat lassen. Der Verbrecher, der sagt, wir hängen zurecht, der andere eben und er, aber der hat nichts getan, Jesus. Und er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann kommen diese zwei, Josef von Arimathäa und Nikodemus. Ich habe diese Geschichten jetzt so oft gelesen, ich weiß gar nicht, wie ich das mit Zahlen ausdrücken soll. Diese zwei waren im Hohen Rat, waren aber eigentlich Jünger Jesu. Sie waren nicht damit einverstanden, dass Jesus gekreuzigt wurde, aber sie haben sich nicht geoutet. Sie haben sich nicht geoutet, aber haben ihn geliebt. Und es gibt es auch heute in dieser Welt genug. Sie haben sich nicht geoutet und haben nicht irgendwie gesagt, das kann man nicht machen, wegen den Konsequenzen. Sie wären aus dem Hohen Rat rausgeschmissen worden, hätten nicht mehr in die Synagoge gehen dürfen. Das hat sie zurückgehalten. Ich habe gestern die Lisa besucht im Altersheim und bet mit ihr, ratsch mit ihr, nimm das Abendmahl mit ihr. Zwischendrin kommt eine Krankenschwester oder eben Pflegerin rein. Und es war eine Nigerianerin und ich habe sie eben gefragt, sage ich, woher kommen Sie? Er ist Nigeria. Aber sie hat uns eigentlich begrüßt und ist hingegangen. Da sagt sie, na Frau Lisa, ich sage jetzt den Nachnamen nicht, weil es ist ja egal. Und dann hat sie gesagt, ist Ihr Sohn da? Dann hat sie gesagt, nein, das ist mein Pastor. Und die, oh! Und was das Schöne war, man hat dann in dem Gespräch gemerkt, sie ist auch Christin. Sie hat gesprochen von, ja, Frau Käufer liest immer in der Bibel und liest immer Wort Gottes. Und dann hat sie von ihr gesprochen, ich kriege meine Kraft von Jesus. Und es war richtig schön. Und Lisa hat seit 15 Jahren, ist sie da in dem Altersheim, und hat immer gesagt, kein einziger Christ ist irgendwo in diesem Haus. Und dann hat sie gesagt, jetzt weiß ich, dass die Stella heißt sie, dass die Christ ist. Sag ich, schau Lisa, jetzt kannst du mit jemandem vielleicht einmal beten. Aber da geht's ums Outen. Man sollte sich outen in der Schule, auf der Uni, am Arbeitsplatz, Nachbarn, Freunde. Wer es nicht getan hat, oute dich. Wer weiß, was zustande kommt. Wer weiß, wen wir noch zu Jesus führen dürfen. Aber diese beiden Männer haben was Besonderes gemacht. Es steht immer, wie ich vorher gesagt habe, in der Bibel drin, sie nahmen oder er nahm Jesus vom Kreuz. Punkt. Und weiter geht's. Hast du dir jemals vorgestellt, wie das geht? Es gibt alte Gemälde, so 800, 900, 1000er Wände. Ja, da stehen die Leitern dort und dann siehst du zwei, die den Leib wegmachen. Aber wisst ihr, wie groß und wie dick die Nägel waren? Hast du schon mal einfach einen kleinen Nagel ins Holz reingehauen und geschaut, ob du den irgendwie so rausbringst? Du musst mit der Beißzange werkeln und werkeln und so riesen Nägel. Ich habe mir das bildlich vorgestellt. Du hast den Körper da und dann musst du kämpfen, dass du die Nägel rausbringst. Alles blutet, alles spritzt. Ich weiß nicht, wie es die geschafft haben, ob noch Johannes und Maria oder wer immer noch als Gehilfen dabei waren. Mich hat es so schockiert, wie ich das erste Mal so wahrnahm vor ein, zwei Wochen. Ich habe so geweint, weil ich mir gedacht habe, diesen Dienst dahin zu gehen. Manche blieben hängen, heißt es in manchen Überlieferungen. Die wilden Vögel haben dann die Leichen gefressen. Wie abartig dieser Tod ist. Und diese beiden Männer outen sich so, indem sie den Körper wegnehmen. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, welche Mühen sie hatten. Es hat mich so getroffen. Auch für die vier ist Jesus Christus gestorben und auferstanden. Wir wissen nicht, was danach passiert ist. Vielleicht können wir nochmal die nächste Folie tun, ist wieder die gleiche. Aber das soll uns vielleicht an unser Leben erinnern. Wann und wo und wie hat Gott dich herausgerissen? Denk mal nochmal an die Zeit, wo du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. Wo hat er dich, aus welchem Sumpf, aus welchen tiefen Wassern, aus welchen Lastern hat dich Jesus befreit. Alleine das ist immer wieder wert, ihn zu loben und zu preisen. Aber die Frage ist auch, wenn wir sagen, Jesu Hingabe für dich, wie schaut deine Hingabe aus zurzeit? Wie ist sie jetzt? Ist alles so in ruhigen Fahrwassern, dass man sich sagt, naja, ich bin errettet. Was kannst du für Jesus tun, wo wir Botschafter Jesu Christi hier auf Erden sind? Was ist vielleicht dein Ding, wo du dich in der Gemeinde oder auch außerhalb, nicht nur unter Christen, sondern auch bei den Ungläubigen einbringen kannst? Wo kannst du die Hingabe zu Jesus zeigen? Ich deute nicht einfach irgendwo hin, sondern wir müssen uns alle immer wieder fragen und dann sagen, muss da die Hingabe ein Stück weit erneuert werden? Und nochmal was anderes. Wo sollte dich Gott jetzt rausreißen? Wo hast du eine Krise? Was machst du vielleicht gerade durch an Problemen? Ist da vielleicht eine Schwierigkeit, wo du sagst, der Knoten platzt einfach nicht? Ist da eine Krankheit, wo du sagst, boah, ich schlepp sie schon so lange mit mir rum oder ich habe gerade die Diagnose des und des bekommen. Sind irgendwelche Hindernisse da, wo du sagst, ich brauche einen Durchbruch. Herr, schenk mir einen Durchbruch. Und ich glaube, heute kann dieser Tag sein. Heute ist der Tag der Gnade, heißt es im Korintherbrief. Heute ist der Tag des Heils. Und wer war letzte Woche da bei der Predigt? Ich war nicht da, ich war in Belgien bei meinem Sohn, weil der Doktor geworden ist und da waren wir natürlich dabei. Aber letzte Woche hat die Annemarie ganz am Anfang was gesagt von einer Prophetie. Und das, ihr Lieben, die Predigt, meine Predigt war fertig. Und dann habe ich erst die Predigt von der Annemarie angehört. Und dann höre ich das von den Durchbrüchen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wo du einen Durchbruch vielleicht brauchst. Sagt sie die Prophetie, der April wird ein Durchbruchsmonat sein. Heute haben wir 3. April. Karfreitag, da sollen vielleicht manche Dinge wirklich absterben. Es werden Dinge durchgebrochen sein, steht da. Was sich im Moment noch wie ein Kampf und Niederlage anfühlt, wird verwandelt in Sieg und Durchbruchsfreude. Wo jetzt noch Mauern stehen, werden sie gefallen sein. Ich sag's nochmal, der April wird ein Durchbruchsmonat sein. Es werden Dinge durchgebrochen sein, was sich im Moment noch wie Kampf und Niederlage anfühlt, wird verwandelt in Sieg und Durchbruchsfreude. Wo jetzt noch Mauern stehen, werden sie gefallen sein. Und ich schließe mit einem Vers, der bestätigt es noch ein Stück weit. Der nächste Vers bitte, die nächste Folie. Römer 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Und ich bin das in den letzten 2, 3 Tagen immer wieder durchgegangen, die Predigt. Und habe mir gedacht, ja, warum sollte Gott nicht einen Moment schenken? Einen Durchbruchsmoment, wo er uns alles schenken möchte. Und ich habe in diesen Tagen eben, hat sich mein Glaube aufgebaut. Und ich denke, es wäre gut, wenn das Gebetsteam vorkommt oder wer noch vom Gebetsteam überhaupt da ist. David und Eva, ihr seid vom Leitungsteam, ist sicherlich auch gut mitzubeten. Und vielleicht, wenn ihr seht, dass zu wenig von Betern da sind, vielleicht muss man noch den einen oder anderen rauswinken. Aber kommt nach vorne, nehmt diese Gelegenheit, dass Durchbrüche geschehen. Betet mit den Männern und wenn eine Frau dann vorne steht, mit den Frauen. Und was du am Herzen hast, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich brauche Gott, ich brauche diesen Durchbruch. Amen.